Musikgespräch. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Eine neue Aufnahme von Musikgespräch. Heute zu einer anderen Zeit, mit einem anderen Gast, mit einem anderen Lichteinfluss. Wir reden heute über das Instrument des Jahres 2022. Das bedeutet, um das vorwegzunehmen, was ihr natürlich wie immer alle wisst, über das Drumset. Wie immer an meiner Seite, Sin.
Hallo Daniel, hallo ihr da draußen.
Und Sin, wen haben wir denn heute mitgebracht zum Thema Instrument des Jahres Drumset?
Wir haben natürlich jemanden mitgebracht, der auch Drums vernünftig spielen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir hier einen Stargast haben, einen phänomenalen Drummer, aber auch einen guten Musikerkollegen aus alten Zeiten bei mir, aus den Jahren, in denen ich mich noch häufiger auf den Bühnen rumgetrieben habe, als das heutzutage der Fall ist. Wir haben den fantastischen Jan Stix Pfennig zu Gast. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo, hallo.
Und wir kennen uns, wir haben es vorhin mal versucht, so ein bisschen zurückzuverfolgen, seit 7 Jahren roundabout. Also es müsste so entstanden sein, zwischen meinem Master und meiner Promotion habe ich unter anderem im Hip-Hop-Bereich gearbeitet. Und da haben wir ein paar Gigs zusammengespielt. Du als Schlagzeuger, ich als Gitarrist.
Genau, stimmt. Das war mit der Band Pilz, ne? Oder mit der Künstlerin Pilz.
Genau, eine Lübecker Rapperin. Und bei Wolfpack Entertainment haben wir einmal auf der Jubiläumsfeier zusammengespielt.
Stimmt, das war im Badehaus Berlin. Das war mit verschiedensten Künstlern. Genau, die haben wir als Backing Band begleitet. Ja.
Cool, und wir freuen uns mega, dass du heute als Gast dabei bist. Einer der, wie ich finde, spannendsten Schlagzeuger Deutschlands. Momentan unglaublich vielseitig, technisch super versiert. Also ich folge dir ja auch bei Social Media und sehe immer so ein bisschen, was du postest. Und du magst gerne auch mal so ein bisschen Show-off, ne? Also deine Videos beeindrucken mich auf jeden Fall immer.
Naja, ich versuche einfach, mein Ding rüberzubringen. Das ist ja auch so ein ganz spezielles visuelles Ding mit den Füßen und den Fußpedalen. Ich habe es ja auch Spider-Pedal-Technik genannt.
Ja.
Diese Fußpedaltechnik. Nö, ich versuche das natürlich da auch gut zu promoten bei Social Media, bei Instagram unter @sticksonspeed.
Genau.
Steht völlig zu Unrecht nicht auf der besten Liste des Rolling Stone Magazine, über das wir uns schon ausgelassen haben. Aber es kann ja noch kommen.
Das stimmt. Oder vielleicht entsprechende Hip-Hop-Fachmedien, die haben dich dann wahrscheinlich eher auf dem Zettel als der Rolling Stone. Oder du musst einfach noch ein bisschen älter werden. Oder sterben.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das kommt nach dem Tod vielleicht.
Also
ja.
So wie ich die Liste sehe, auf jeden Fall. Aber gut, darüber reden wir später.
Wir steigen ganz kurz ein mit dem Instrument des Jahres. Wolltest du noch was sagen dazu, woher das kommt, diese schöne Tradition, weshalb wir heute über das Drumset sprechen?
Das kann man kurz erwähnen, sicherlich. Also ich glaube, es heißt einfach die Landesmusikräte Deutschlands. Es ist ein Gremium, so kann man es nennen. Da gibt es bestimmt einen politisch korrekten oder einen politischen Fachausdruck für. Aber ich sage einfach mal, die Landesmusikräte Deutschlands küren seit 2008 immer ein Instrument des Jahres, was im Endeffekt eigentlich ein rein marktstrategisches Instrument ist, weil man möchte halt quasi Werbung für die Musik und das Musizieren dieses Instrumentes halt machen. Und dann gibt es immer einen Schirmherr. Der ist in dem Fall Martin Grubiger, weil 2022, wie gesagt, das Drumkit jetzt das Instrument des Jahres ist. Vorher übrigens, ich habe mal geguckt, Klarinette, Trompete, Kontrabass, Posaune, Fagott, Gitarre, Bratsche, Horn, Harfe, Oboe, Cello, Saxophon mit Asia, Violine, Orgel und Drumset jetzt.
Genau, über Orgel haben wir auch eine Folge gemacht.
Ja, genau.
Violine haben wir ausgelassen, das war zu profan.
Ja. Also bald haben sie keine Zeit mehr. Mal sehen, was als nächstes kommt.
Aber der Martin ist Schirmherr, der ist doch eigentlich eher Perkussionist.
Er ist eigentlich Perkussionist.
Schlagwerker.
Ja, also will ich auch sagen.
Schlagzeuger, aber nicht am Drumset, ja.
Ja, finde ich eigentlich auch. Es geht ja eher mehr so auch in die, Christoph Sietzen, Martin Grubinger, also mehr so in die Richtung so. Aber anyway, wir mit dem Jan füllen jetzt einfach diese Lücke.
Genau, wir haben jetzt einen richtigen Schlagzeuger.
Einen richtigen Schlagzeuger.
Und das ist ja, glaube ich, auch betont worden dieses Jahr bei Schlagzeug. Es geht tatsächlich um dieses Drumkit, um das Schlagzeug,
Drumset.
Wie man es. Um das Drumset, wie man es halt irgendwie aus dem Jazz, außer Popmusik und was weiß ich, würde jetzt auch mal Rock, Metal, Hip-Hop, alles irgendwie in den weiteren Bereich Pop irgendwie fassen, wie man es von da kennt. Es geht nicht um Schlaginstrumente, die im Orchester hinten stehen.
Richtig.
Und wir setzen uns damit heute einmal richtig auseinander. Aber deswegen der englische Name Drumset, um das so ein bisschen deutlicher zu machen.
Ganz genau.
Ich würde jetzt einfach von meiner Seite aus, weil ich da immer so ein bisschen faul bin, sagen, wenn ich Schlagzeug sage in dieser Folge, dann meine ich damit auch explizit das Drumset.
Finde ich gut, das ist eine gute Fußnote, können wir jetzt so, so festlegen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, also ich habe mich die Frage gestellt, Jan wird es wahrscheinlich wissen, als Musikwissenschaftler finde ich es immer sehr spannend, ich habe dir die Frage gestellt im Vorfeld, Sien, wann ist eigentlich das Drumset oder das Schlagzeug, also ich weiß es natürlich, aber ich frage, das ist trotzdem eine offene Frage an euch, weil ich habe es ja recherchiert. Die erste Frage, die sich als Historiker immer stellt bei mir ist, wann ist das eigentlich erfunden worden und was gehört denn jetzt eigentlich sozusagen kanonisch dazu? Das ist für mich immer eine sehr spannende Frage.
Mhm.
Und bevor ich euch so ein bisschen in die Antwort verrate, wollte ich euch mal fragen, habt ihr das auch mal euch überlegt und was habt ihr dazu gefunden?
Naja, ich habe in meiner Laufbahn natürlich auch einiges darüber gelesen. Bin jetzt in dem Sinne natürlich kein Musikwissenschaftler und weiß jetzt nicht irgendwelche Jahreszahlen.
Ja.
Aber das Drumset, das hat sich natürlich entwickelt im frühen, sagen wir mal, 20. Jahrhundert, als man dann die einzelnen Trommeln dann, wie der Name schon sagt, Drumset zusammenstellte, ne? Zusammensetzte, gesettet hat. Ne? Drums, die Trommeln zusammengesettet hat. Es fing erstmal an, dass man eine große Trommel, ne, die große Trommel, die sonst ein Mann spielte, die hat sich einfach ein Mensch dann an den Fuß gepackt und mit einer Fußmaschine dann bedienen können, ne, sodass er sowohl mit den Händen die kleine Trommel als auch mit dem Fuß die große Trommel spielen konnte. Das war schon mal so ein gewisser Schritt Anfang, mehrere Sachen auf einmal spielen. Vorher war es ja so, dass dass verschiedene Trommler zusammengespielt haben, ne? Die kleine
zwei,
Trommel,
drei
die große
meistens,
Trommel, ja, die Second Line Drummer, New Orleans und so, ne? Wenn bei den Marching Bands dann verschiedenste Trommeln von einzelnen Drummern gespielt werden, ne? Verschiedene Trommelarten, wie zum Beispiel die kleine Trommel, das ist das Ding, falls sich da einer damit nicht auskennt, das ist diese kleine Trommel, die man vor seinem Bauch spielt und die Schnarrseiten drunter hat.
Sogenannte Snare Drum.
Snare, ne, auf Englisch. Und die hat so einen etwas verzerrteren Klang, so könnte man das beschreiben. Und dann die große Trommel, ne, das ist diese Riesentrommel, die man quer vor dem Bauch hat und die sehr groß ist, eher so einen Paukensound hat. Und die von der Seite angeschlagen wird. Und dann natürlich die Becken, wobei bei einer Marching Band ein Schlagzeuger dann zwei in der Hand hat und mit den Händen gegeneinander schlägt. Ne? Das sind erstmal so diese drei grundverschiedenen Sounds. Die Becken, die große Trommel und die Snare, oder Schnarrtrommel, ne? Also die kleine Trommel. Und die hat man dann irgendwann dann zusammengepackt, ne? Dass nicht drei Leute das spielen mussten, sondern dass dann quasi einer sich die große Trommel an den Fuß geschnallt hat, mit einer Maschine gespielt hat, mit dem Fuß. Die kleine Trommel wie gehabt vor dem Bauch hatte, auf einem Ständer. Und dann gab es irgendwann mal dann die Idee, natürlich auch diese zwei Becken, die man sonst immer mit beiden Händen zusammengeschlagen hat, mit einer kleinen Maschine zu spielen. Und das finde ich auch sehr interessant am Anfang. Also man nennt die dann Hyatt-Becken oder Charleston aus dem Französischen. Charleston-Becken. Das ist die ersten Hyatt-Maschinen, die man mit dem Fuß dann spielte, die waren sehr klein. Und um nochmal kurz einen Schritt historisch zurückzugehen, stimmt, habe ich auch mal ein sehr interessantes Bild gesehen.
Ja.
Am Anfang gab es auch diese zwei Becken, die gegeneinander geschlagen werden, also die Hyatt-Becken, an der großen Trommel montiert. Und am Fußpedal, das die große Trommel spielte, war ein kleiner Schläger noch nach rechts ausgerichtet, der gleichzeitig die Hyatt-Becken anspielte, die an der großen Trommel unten montiert waren.
Ich erzähle jetzt auch ein bisschen was noch dazu, weil ich tatsächlich auch in die Historie reingeschaut habe.
Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
Genau, mega spannende Entwicklungen. Wie kann man die Instrumente so bauen, dass man mit möglichst wenig Leuten möglichst viele Instrumente bedienen kann? Und im 19. Jahrhundert, du hast es gesagt, waren es dann oftmals mehrere Leute, die das gespielt haben. Und die kleine Trommel, die Snare Drum, die ursprünglich gespielt wurde in der Militärmusik. Das war eigentlich die ursprüngliche Trommel, die genutzt wurde, die dann einflussgebend war für diesen Sound dieser Bands, oftmals Bands, die zu Begräbnissen gespielt haben in New Orleans. Du hast die Stadt auch schon genannt. Stadt mit großer schwarzer Community, sehr wichtig für Entwicklung vom Jazz. Die haben dann erst, als sie gesagt haben, okay, wir spielen nicht mehr draußen auf dem Friedhof, sondern wir können irgendwie reingehen und spielen dann in den Tanzsälen, gesagt, dann müssen wir uns auch nicht mehr die Trommel irgendwie umhängen, dann können wir sie ja irgendwie auf ein Stativ stellen und haben dann alternativ aber nicht diese alten Militärmusiktrommeln genommen, die halt größer und schwerer waren, sondern dann die kleine Trommel aus dem Orchester herausgenommen, gesagt, guck mal, das ist ja ein Instrument, was sehr ähnlich klingt und das nehmen wir mal dafür. Hast du die Daten für die Fußmaschinen?
Also für wenn die Fußmaschine nicht, ja. Also aber ich wollte in dem Zusammenhang Matt Brennan, den wir sicherlich noch hier und da zitieren werden heute, der einer der wohl ja bekanntesten Drumset-Forscher ist, also der sich ja viel übers Schlagzeug ausgelassen hat, mehrere Bücher dazu geschrieben hat, Lexikonartikel. Der erzählt, ja nebenbei bemerkt, zitiert auch die besagte Anekdote, das klingt natürlich immer sehr schön blumig, dass die Erfindung des Drumkits quasi darauf zurückgeht, dass in der Jahrhundertwende diese besagten New Orleans Marching Bands dann angefangen haben, halt auf Dampfern zu spielen und in den Lokalen. Also, ne, dass man musste nicht mehr marchen.
Ja.
Und dann hatte man quasi praktisch eine Lösung gesucht, wie man das Ganze halt irgendwie, wenn man sich schon nicht mehr bewegen braucht, irgendwie hinstellt.
Ja. So. Und vor der Fußmaschine haben dann viele Drummer auch sehr ausgefeilte Techniken gehabt, wie sie mit der rechten Hand die große Trommel spielen konnten und mit der linken Hand die Hi-Hat und die Snare. Und bevor es die Hi-Hat gab, die kam ja relativ spät, also hat man viel auf den Woodblocks die Rhythmen mitgegeben, was dann auch auf Aufnahmen später, so in den 20er Jahren, Dixieland-Aufnahmen und so zu hören ist, was auch damit zusammenhing, dass die Woodblocks sich mit der damaligen Aufnahmetechnik besser aufnehmen ließen als feinere Becken und so weiter. Und deswegen sagen eigentlich viele Forscher, dass das, was wir aus den 10er Jahren, 20er Jahren an Drum Sounds so aufgenommen, überliefert haben, gar nicht unbedingt dem entspricht, was damals live gespielt wurde, sondern es wurde für die Aufnahme dann halt eben schon auf andere Instrumente zurückgegriffen, um überhaupt hörbar zu sein. Weil natürlich die Becken relativ kleinen Schalldruck haben, aber so ein Woodblock oder so eine Cowbell, die ballern halt richtig durch.
Die also, dringen so krass durch. Also ja. Ein Woodblock, den hörst du durch alles hindurch.
Scene, Patent, erstes Space Drum Pedal 1887 durch J.R. Olney. Sagt man, gilt quasi als, also das Pedal gilt quasi als die Geburtsstunde des modernen Drumsets. Man sagt wohl, dass ab 1918 das dann mehr oder weniger kanonisiert war. Das heißt, wenn wir von Kanonisierung reden, also die wurden dann verkauft im Standardaufbau Ridebecken, Floor-Tom, Tom-Tom, Bass-Drum, Snare-Drum, Hi-Hat. Das war das Fünfer.
Durch die Firma Ludwig, ne?
Genau.
Die amerikanische Firma, die es bis heute auch noch gibt.
Richtig. Und man sagt aber wohl in den Katalog, das nagelt mich jetzt da draußen bitte nicht fest auf die genauen Daten. Ne? Man sagt so, ab 1920 war Hi-Hat standardisiert und TomTom in der Tat erst so in den 30er Jahren, 30, 36 wurde das quasi zum Standardrepertoire. Und besagter Kollege Brennan, ich habe sie jetzt nicht alle parat, aber er hat in dem einen Buch, ich glaube, es ist das Cambridge Compendium, ne?
Drumkits. Das oder? Hat er herausgegeben, das ja. Ist das große.
Ja. Genau, das sind ja verschiedene, aber da schreibt er unter anderem einen Artikel und er hat sozusagen dort 7 Theorien aufgeschrieben zur historischen Entstehung des Drumkits. Also man kann, wie in allen solchen Geschichten, natürlich immer nicht sagen, na, man sagt New Orleans, so, aber wer war zuerst? So, vielleicht findet es noch irgendjemand in Arkansas, der das Ding vorher hingestellt hat oder so. Ja. Das ist dann auch irgendwie irrelevant. Was man festhalten kann, unabhängig davon, dass natürlich die Einflüsse alle aus Europa kommen, aber das ist in dem Fall ja irgendwie ein Passepartout, dass es schon ein amerikanisches Ding war.
Genau. Eine Sache, die da noch mit hineinspielt, wir haben schon über die Black Tradition auch gespielt. Ich habe das Datum gerade auch nicht genau parat, aber Ende 19. Jahrhundert gab es in den USA ein Verbot, dass die schwarze Bevölkerung nicht mehr ihre afrikanischen Handtrommeln spielen durfte.
Ganz genau.
Und das führte massiv dazu, dass alternativ auf Trommeln, die mit Stöcken, Schlägeln, Sticks gespielt wurden, dann zurückgegriffen wurde, weil man damit dieses Gesetz umgehen konnte. Was natürlich dann letzten Endes dazu geführt hat, dass eigentlich aus einem rassistischen Gesetz heraus sich eine ganz eigene Kulturtechnik, Musiktechnik heraus etabliert hat.
Genau, also soziokulturell, um das abzuschließen, sind es aber so klassische Fairy Tales, ne? Also gerade was so im Bereich Jazz, Black Music, Kolonialism hat man viele solche Geschichten, ne? Also ihr wisst ja, ich habe ja zur Ska-Musik und karibische Musik habe ich ja viel geforscht und letztlich ergeben sich immer solche Anekdoten, immer solche Kontexte dann, ne? Also auch rein musikalisch dann betrachtet, wie Musikstile entstehen. Das ist sehr, passiert alles sehr ähnlich. Ja, war eine Folge das, vorbei, würde ich
das
sagen.
Das History of Drumset.
Ja. Genau, danke Jan, dass du da warst.
Nein.
Gut, nee, haben wir...
Ich überlege gerade auch, was ich da noch zu sagen könnte, zu dieser ausführlichen Beschreibung. Ne?
Historisch.
Historia.
Ja. Nö, wir können ja weitermachen. Das ist ja, wir haben ja noch genug, wir können ja in die Tiefe gehen, Freunde. Wollen wir in die Tiefe gehen oder wollen wir erstmal Wikipedia-Artikel machen? Das ist so ein bisschen wie manchmal bei Harald Schmidt, so, wo er dann Manuel Andrack fragt, so, was machen wir jetzt als nächstes? War eine Frage an die Regie?
Na, dann machen wir Frage an die Regie. Machen wir den Wikipedia-Artikel, dann können wir einen Jingle zu einspielen.
Ja, und dann können wir den Jan schön ausquetschen zu den einzelnen Instrumenten.
Okay.
Genau, bitte.
Jingle ab.
Was sagt Wikipedia dazu?
Ich nehme es vorweg, du hast ihn auch gelesen.
Ich habe ihn auch gelesen.
Gut. Muss man sagen. Also, ich fand ihn einen ganz guten Einstand. Also, ja, genau. Hinten raus wird er dann nämlich, flattert er dann ein bisschen. Aber ich habe ihn so angefangen zu lesen und dachte mir so, okay, also es scheint von einem durchaus, von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin am Anfang zumindest so geschrieben zu sein, dass ich gedacht habe, da hat jemand Ahnung.
Also, ich muss dir da so ein bisschen widersprechen.
Ja, bitte. Deshalb machen wir diesen Podcast.
Ja. Also, da hat jemand Ahnung und der Artikel bietet einen guten Überblick darüber, was das Schlagzeug ist. Aber, weil du gerade Wissenschaftler sagtest, wissenschaftlich gearbeitet ist er nicht, weil es gibt keinen einzigen Querverweis, keine einzige Fußnote, keine Literaturangaben, also woher, so keine Quellenangaben, woher dieses Wissen stammt. Und dadurch an sich ein sehr unwissenschaftlicher Artikel, der trotzdem so geschrieben ist, dass ich in weiten Bereichen vielem, was dort steht, zustimmen würde.
Hat den ein Schlagzeuger geschrieben?
Das weiß man ja. Das
weiß man ja immer irgendwie nicht.
Es gibt Möglichkeiten, das herauszufinden. Aber nein, also ich bin da, also absolut, das ist ein völlig, lasse ich total gelten. Soweit, wie soll ich sagen, nach all den Jahren ziehen, ist mein Qualitätsmerkmal von Wikipedia-Artikel offenbar so gesunken, dass ich noch nicht mal mehr auf Fußnoten achte, sondern mich einfach darüber freue, dass dort was Gescheites drinsteht.
Das stimmt, ja.
So, der letztlich ja eine kurze Einführung gibt über, was das Schlagzeug ist. Das haben wir jetzt ja im Endeffekt eigentlich auch schon gemacht. Was dazugehört, habe ich ja im Endeffekt auch schon gesagt. Dann auch über den allgemeinen Sprachgebrauch. Das hat Sien auch schon gesagt, dass Schlagzeug und Drumset im Endeffekt gleichbedeutend ist. Und dass akademisch aber das Schlagzeug ein Synonym für Schlagwerk und der Oberbegriff für sämtliche Schlag- und Perkussionsinstrumente ist. Also wir müssen hier das, was im Sinfonieorchester passiert, abgrenzen.
Ja.
Ganz eindeutig. Ne? Und von Pauke zum Beispiel wird ja überhaupt gar nicht gesprochen. Das ist etwas ganz anderes in dem Zusammenhang. Also ich meine, es gibt natürlich Anleihen, ist auch, aber nicht jedes Schlaginstrument ist ein Schlaginstrument. Dann wird hier darüber berichtet, was alles noch dazugehört, was dazugehören kann. Der Artikel ist so aufgebaut, dass er die einzelnen Musikinstrumente, das sollte man vielleicht in dem Zusammenhang festhalten, das Drumset ist kein Musikinstrument, sondern es sind verschiedene Musikinstrumente oder mehr. Ne? Es sind Idiophone, Membranophone, also es sind auch unterschiedliche Musikinstrumente.
Die zusammengeführt werden.
Wobei
sich halt eben das Drumset schon irgendwie etabliert hat als so feste Zusammenstellung.
Ja. Ne? Man muss aber jetzt einen Unterschied machen. Meint er jetzt Schlagzeug oder meint er Drumset? Weil Schlagzeug ist doppeldeutig. Ne? Schlagzeug ist einmal die Übersetzung, deutsche Übersetzung für Drumset und einmal ist es für das ganze Zeug, worauf man schlagen kann, gemeint. Und das ist ein großer Unterschied, weil bei Schlagzeug könnte man jetzt auch, keine Ahnung, irgendwie vielleicht dann steht da auch Vibraphon oder...
Ja, eben, genau, das ist der Punkt.
Das ist es halt nicht. Das ist kein Drumset.
Absolutely. Ja. Also die Frage ist so, ob jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt müssen wir kurz reingrätschen, aber wenn jetzt beispielsweise, was habe ich gesagt, Becken, Floor Tom, Tom Tom, Bass Drum, Snare Drum, Hi-Hat, wenn du jetzt sagst, die Kuhglocke zum Beispiel, ist die jetzt, gehört die jetzt standardisiert zum Drumset dazu, ja oder nein? So, ne?
Ja,
sagt halt, der Schlagzeuger sagt ja.
Ne? Gibt es zumindest relativ häufig.
Ja.
Gibt es relativ häufig beim Schlagzeug.
Ja, genau.
Drumset dazu.
Genau. Also, na, aber dann sind es im Endeffekt trotzdem, sage ich, Also es ist, was damit gemeint ist, ist jetzt ein Fagott oder so, ist ja quasi in einem Stück. Also man kann es auch auseinanderbauen, aber ja. Das ist jetzt. Und hier hat man ja trotzdem verschiedene Stücke, die auch verschieden anders klingen.
Genau, ja, genau. Du hast letzten Endes mehrere Instrumente, die zu einem Instrument zusammengeführt wurden, sodass eine Person sie spielen kann.
Richtig. Wie auch immer, darüber können wir uns ja jetzt noch trefflich streiten.
Ja, Jan ist skeptisch.
Ich muss gerade schon so dran denken, wo wir gerade über Kuhglocke, Cowbell reden.
Jan ist das eins.
Cowbell ist natürlich so weit im ganzen Rock, Popularmusik, Drumming etabliert, dass ich sofort sagen würde, das gehört zum Drumset dazu. Wenn ich jetzt dann über den Woodblock nachdenke, bin ich schon wieder so ein bisschen uneins, ob das auch zu einem Standard Drumset dazugehören dürfte. Es gibt dann natürlich auch noch das Percussion-Setup eines Perkussionisten, wo dann ganz andere Instrumente wieder drin sind. Also Drumset, Percussion-Setup, finde ich, ist auch ein Unterschied, obwohl das alles Schlagzeug ist.
Ja. Weißt du, Jan, ich sage mal so suffisant jetzt an der Stelle, weißt du, du bist ja Drummer, wir sind halt nerdige Musikwissenschaftler, wir spielen keine Instrumente, du bist praktischer Musiker, du musst dir glücklicherweise über sowas keine Gedanken machen. Wir dürfen dann Bücher schreiben und das dann kanonisieren und sagen, die Kuhglocke wurde von, weiß ich nicht, KISS 1972 eingeführt auf Dress to Kill und ist damit in den Kanon der Rockmusik im Drumset eingegangen.
Das stimmt, wobei Jan ja schon mehr Bücher geschrieben hat, als wir beide zusammen, Daniel.
Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Aber you know what I mean, meine ich. Also,
I know what you mean. Genau. Ich würde sagen, Instrumente, die beim Drumset eigentlich nie fehlen, so wenn du auch ein Drumset kaufst bei, keine Ahnung, Thomann, Just Music, Music Store oder so, ist halt immer Kickdrum, Hi-Hat, Snare-Drum, mindestens eine Hängetom, eventuell zwei Hängetoms und eine Floor-Tom. Und alles Weitere ist dann immer nice to have.
Also kriegt man es, glaube ich, also ist es in der Tat so. Wir können ja mal...
Hast du ein Crashbecken gesagt? Ja, ne?
Achso, Becken habe ich gar nicht gesagt. Ein Crash, ein Ride-Becken. Meistens beides immer, ne?
Klar. Soll ich zum Wikipedia-Artikel?
Ja.
Oder? Also ich kann es jetzt auch abkürzen, weil wir sind in einer viel tieferen Diskussion, als wir eigentlich diesen Wikipedia-Artikel entnehmen sollten. Es werden alle einzelnen Trommeln, kleine Trommel, große Trommel, Tom-Tom, alle Becken vorgestellt. Hier eher kurz. Interessanterweise hat man hier immer dann den jeweiligen Artikel. Also es gibt dann auch ein Snare-Drum-Artikel, ein extra Snare-Drum-Artikel.
Der verlinkt ist.
Das gleiche gilt für die große Trommel, für den Tom-Tom, eigentlich für alles. Bei den Becken gibt es auch einen Hauptartikel. Da wird man ein bisschen ausgefeilter. Also da nimmt man halt Crash-Becken oder auch das China-Becken zum Beispiel. Das war für mich jetzt erstaunlich, dass das jetzt ausgerechnet in diesem Wikipedia-Artikel noch dazu soll. Ja, Jan ist auch...
Ja, ist auch so ein spezielles... Ja, auf jeden Fall. Also ein China-Becken gehört auf jeden Fall zum Becken-Sammelsurium des Drumsets, des Drummers. Ja. Allerdings wird es heutzutage nicht mehr so oft benutzt wie noch in den 80ern, 70ern Jahren in der Rock- und Popmusik. Wird dann eigentlich nicht mehr so viel benutzt.
Hat man die Hardware, die auch ihre Berechtigung hier hat im Wikipedia-Artikel über Schläge, über die Materialien, über Felle, über den Kessel, über die Becken, über die Trommelstöcke, was ich eigentlich sehr schön finde. Sehr kurz einen historischen Abriss. Und da wird er dann auch ein bisschen schlecht. Also hier wird er dann
da
auch
wird
ein bisschen,
das schwammig. Ja.
Da wird er schwammig und da wird er dann auch so ein bisschen polemisch. Hier steckt so ein bisschen Globalisierungskritik drin und so. Ne? Also dieser Klassiker, ne? der böse, böse Japaner überschwemmt den europäischen Markt mit Billigschlagzeug. So, um es jetzt mal so zusammenzufassen. Auf jeden Fall so an so einem Punkt, wo ich dann schon so ein bisschen die Nase gerümpft habe, meinte so, ja. Und dann hieß es aber, jetzt Japan und Taiwan haben wir jetzt ganz hochwertige Produkte mittlerweile. Und jetzt ist es mittlerweile der böse Brasilianer, der mit preisgünstigen Schlagzeugen den Markt kaputt macht, aber in Wirklichkeit ist eigentlich die Globalisierung generell schuld. Also da ist so ein bisschen die Marke RMV, aber soll wohl relativ hohe Qualität haben, aber preisgünstig aus Brasilien.
Sagt dir das was, brasilianische Marke RMV?
Ja, nicht wirklich.
Was spielst du?
Habe ich noch nicht so viel von gehört. Ich spiele Tama Drums.
Okay, bist du endorsed?
Ich bin ein Tama Endorser, ja.
Cool.
Tama Drums und meine Cymbals.
Ja.
Und Rohema Sticks.
Cool. Gute Marken.
Deutsche, alte, traditionelle ein Familienbetrieb, der schon sehr lange Stockwerk macht und so, Rohema.
Wenn ihr wüsstet, Family, wie viel Geld wir dieser Folge verdienen an
Product
Placement.
Leider nichts.
Nix! Ruft uns an hier. Genau. Elektronisches Schlagzeug, ne, ganz auch viel zu kurz angerissen, gibt aber noch einen Hauptartikel.
Genau, eigentlich gehört heutzutage ja irgendwie da, auch zum Thema.
Da würde ich gerne, mit dir gleich noch drüber sprechen.
Genau.
Also, ja, sehr gerne.
Ja, und dann wird es halt so ein bisschen hinten raus ausgefranst mit Funktionen des Schlagzeugs, Notation. Da sind sehr viele putzige Gemeinplätze, die beschrieben sind. Alles in allem, ich finde die Literatur eigentlich, die hier angegeben ist, nicht so schlecht. Ich gebe dem Ganzen eine 3+.
Gehe ich mit d'accord. Ansonsten zur Historie des Drumset, glaube ich, würden wir das Buch von Brandon Kickett empfehlen. Ja. Ja. Und ich habe auch noch, wer nicht so viel lesen möchte, es gibt eine schöne, was sind das, so knapp 10 Seiten, Historie des Drumsets von Robert Breithaupt in dem Buch Encyclopedia of Percussion mit ganz guten Verweisen auch drin, Hinweisen zu Stilen, Entwicklungen, Leuten etc. Und damit schließen wir Wikipedia. So, nachdem wir jetzt ein bisschen Wikipedia-Bashing betrieben haben.
So halb.
3+.
Ja, ist okay.
Ist okay, damit kommt man locker durch die Schule.
Ja.
Wollen wir euch natürlich auch ein bisschen, und das ist jetzt eine Premiere eigentlich für unsere Instrumentenfolgen, ein paar Sounds auch einfach mal vorspielen, damit ihr mal, für die, die wirklich gar keinen Plan haben, damit ihr mal hört, wie bestimmte Instrumente klingen. Und Jan, du hast gerade im Off angemerkt, so, dann gehen wir aber auch, wenn wir jetzt bei zeitgenössischer Musik sind, ja, Sounds und so weiter, auf die modernen Namen ein.
Ja, also diese Namen natürlich, kleine Trommel, große Trommel, die benutzt heute keiner mehr. Ne? Also man sagt Kickdrum oder alternativ vielleicht auch mal Bassdrum.
Ja.
Ne, oder kurz gesagt Bass, ne, aber eigentlich eher so die Kick, ne, ja. Kickdrum, die Kick. Das ist halt der Begriff für die große Trommel, dann die Snare-Drum. Für kleine Trommel, Snare oder Snare-Drum, eigentlich Snare. Dann die Hi-Hat für die Hi-Hat-Becken. Ride, einfach kurz gesagt, für das Ride-Becken, Ride-Cymbal. Ne? Das ist das Jazz-Hauptinstrument eigentlich, auf dem die ganze Zeit der Rhythmus da rumreitet. Ne? Deswegen Ride. Crash-Becken sind auch ganz wichtige Parts, Crash. Die Toms, Rack-Toms. Oder Stand-Tom. Ne? Man benutzt einfach nur noch die englischen Namen eigentlich.
Die auch eindeutiger teilweise sind. Ne? Also gerade bei Kickdrum, wenn du sagst Kick statt Bassdrum, dann ist immer auch klar, okay, du meinst halt die Trommel und du meinst nicht den E-Bass oder
so. Genau,
sowas,
genau.
Ne? Da geht es auch einfach um kurze, richtig, handliche richtig. Begriffe, weil wenn du irgendwie dir im Studio dein Recording-Setup zusammenbaust und so weiter, dann schreibst du halt nur Kick hin und für den E-Bass schreibst du halt Bass hin.
Und man sollte auch vielleicht mal ein paar Soundbeispiele für standardisierte Electronic-Sounds anbringen, die heutzutage eigentlich auch ein Standard sind. Wie zum Beispiel die 808s, ne? 808-Kick.
Die vom Roland Drum Computer 808 genau. kommt.
Oder Handclap, ne, ist heutzutage gar nicht mehr aus der Musik wegzudenken, der Handclap.
Den 808-Clap? Hatte der 808 schon den Clap oder erst der 909?
Der 808-Clap. Und ein wichtiger Sound auch neben dem Handclap natürlich ja. auch heutzutage oder generell immer der Sidestick.
Mhm.
also Rimclick genannt oder Sidestick, also dieser Rimclick-Sound, der aus der R&B-Hip-Hop-Richtung gar nicht wegzudenken ist, ne? Neo-Soul und R&B-Richtung.
Und da sind wir jetzt eigentlich total bei deiner Expertise, weil ich glaube, da bist du einfach richtig deep drin, weißt deutlich mehr als Wikipedia, mehr als in den meisten Büchern dazu steht, mehr als ich weiß. Und da würde ich jetzt irgendwie ganz kurz einsetzen mit einer Short Biography zu dir noch einmal ganz kurz, damit die Leute auch wissen, okay, warum hat der Typ denn so viel Plan von elektrischem Schlagzeug? Du hast Jazz und Popularmusik an der Hans Eisler studiert, ne? Und ja, dann warst du sehr früh aber auch einfach als Live- und Studiomusiker schon unterwegs zu Studienzeiten und bist von da aus eigentlich dann irgendwie gestartet in diese Musikerkarriere.
Ja, ich wollte auf die Bühnen. Ich wollte auf jeden Fall auf die Live-Bühnen und nur Live-Musik machen und gar nicht jetzt so im theoretischen da oder unterrichtstechnischen sein, arbeiten. Und deswegen war es für mich immer ganz wichtig, sofort ab live auf die Bühne. Und habe mich auch sehr früh schon mit elektronischer Musik auch beschäftigt. Elektronischem Drumming, Drum Bass, Techno und den Live-Umsetzungen davon.
Du warst dann früh irgendwie auch schon mit bekannteren Leuten unterwegs. Du hast bei Band ohne Namen gespielt. Du hast für...
Ja, das war so meine allererste erfolgreiche Band, Teenie Pop. Ne?
Ja.
Also,
was war das, frühe 2000er?
Frühe 2000er, um 2000 rum. Ja, ja.
Auf welchem Geil. Album bist du da zu hören?
Naja, auf, ich würde mal sagen, gar keinem. Das ist halt in der Popmusik so gang und gäbe. Es wird aus der Dose produziert. Das bedeutet, es gibt nur programmierte Beats. Sowohl auch in der Popmusik als auch in der Hip-Hop-Szene. Also ich kenne kein Album, ein Hip-Hop-Album, wo jetzt, sagen wir mal, eine Live-Band so richtig das eingespielt hat, außer jetzt bei Fanta 4, möchte ich mal sagen. Wobei da natürlich auch eher die Live-Alben dann mit Live-Musikern eingespielt sind und so. Ich würde sagen, die ganzen Gangster-Rapper oder so in Deutschland, die haben alles Beats aus der Dose produziert.
Und ja, bei Bands ohne Namen auch.
Ja.
Das ist erstaunlich. Genau. Das ist jetzt nicht so wie Taylor Hawkins, Gott hab ihn selig, ins Studio geht und mal ein bisschen drauf losdrummt.
Nee, leider nicht. Also es sind halt ganz viele Sample-Sounds.
Ja. Und wie hast du Band ohne Namen live umgesetzt?
Ja, man hat teilweise das passiert oft bei solchen Produktionen, dass man die Original-Samples von den Produzenten bekommt und dann auf der Bühne ein Hybrid-Set hat. Das bedeutet, man hat ein akustisches Drum-Set mit Triggern dran, wo dann auf der Snare sowohl der akustische Sound mit dem Mikro abgenommen ist, als auch der Trigger-Sound oder der Trigger-Pickup im Sampler den Snare-Sound zum Beispiel oder das Kick-Sample von der Originalproduktion noch zusätzlich triggert, sodass der Mischer vorne bestimmte Verhältnisse dann mischen kann, so irgendwie 60% vom Sample-Sound, 40% das akustische Mikrofon und dadurch dann natürlich ein liveiger Sound entsteht, obwohl man auch mit elektronischen Sounds dann live spielt. Also das wird sehr oft gemacht, dass man die Original-Samples von den Produktionen bekommt als Datei und dann live spielen muss dann auch.
Was
auf E-Pads oder auf dem Hybrid-Set.
Was nicht immer ganz leicht ist, ne? Weil die Sachen am Computer natürlich so programmiert sind, dass sie gut klingen und nicht vor dem Hintergrund, dass man es dann irgendwie auch spielen muss. Was ich dann trotzdem interessant finde bei Studioproduktion, dass selbst bis heute im modernen Hip-Hop sich bei Beat-Produktion trotzdem orientiert wird eigentlich klanglich am Instrumentarium des Drumsets. Also du hast nach wie vor eigentlich immer, wenn du Beat bastelst, irgendwie was ein Kick-Drum-Äquivalent ist. Du hast irgendwie immer eine Art Snare-Äquivalent und du hast immer irgendwie eine Art Hi-Hat-Äquivalent oder so.
Das stimmt. Wobei ich dann aber auch oft jetzt so mittlerweile so Gedanken habe, wie dass viele Drummer dass die Drummer generell versuchen, das, was die Produzenten programmieren, umzusetzen und dadurch halt eher so die Richtung ist, sich abzugucken, was machen die Produzenten. Und nicht der Produzent setzt das um, was er irgendwo von echt gespielten Drummern hört. Nee, gar nicht. Sondern es wird gar nicht mehr zugelassen, dass überhaupt dadurch, dass bei den Produktionen keine Live-Musiker in den Studios das einspielen, ist es eher, ich sage immer, es ist eine Produzentenmusik geworden. Das heißt, es gibt keine interessanten Drumfills mehr in der Musik, in der modernen Popmusik, weil das gar nicht mehr zugelassen wird. Oder es wird alles perfekt standardisiert, ne? wie ihr das von Radiomusik kennt. Ne? Wenn du irgendwie 104.6 RTR machst, hört sich ja alles gleich an irgendwie. Genau, um nochmal dahin zurückzukommen. Viele Drummer versuchen das jetzt umzusetzen, was von der Popmusik vorgegeben wird oder von der Hip-Hop-Musik. Ne? Und deswegen
verändert sich auch das
verändert sich die Richtung, finde ich. Genau. Und es gibt eine sehr interessante Beatmaker-Szene. Das sind Produzenten oder Beatmaker, die ganz interessante Hip-Hop-Beats programmieren, wo du dann auch Timing-Geschichten machen kannst, auf die ein Drummer so nicht kommen würde. Das heißt, du kannst in so einer Workstation, ne, Audio-Workstation, kannst du zum Beispiel die Halsspur nach hinten verziehen oder Beats daneben setzen, Snare-Schläge daneben setzen. Und das, was du als Drummer so gelernt hast von deinem Schlagzeuger, du musst so auf den Punkt spielen und tight spielen und, ist teilweise dann in der Hip-Hop, bei den modernen Hip-Hop-Beats dann auch aufgebrochen worden, dass Sachen künstlich lebendig gemacht werden von den Produzenten und die Drummer das jetzt versuchen nachzuspielen, umzusetzen.
Mikro-Timing ist da das Stichwort.
Ja, so Mikro-Timing-Geschichten, die man so nicht gelernt hätte. Und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Werdegang gerade in der speziell auch Hip-Hop-Drumming-Szene.
Mit Sido, wie hast du es da umgesetzt?
Sehr straight. Und also das waren Beats, also man muss man auch dazu sagen, Beats, wenn die Hip-Hopper Beats sagen, dann meinen sie nicht einen Rhythmus, sondern die meinen das ganze
Instrumente.
Instrumente, ja. Ne? Das heißt Schlagzeug plus Keys plus Bass plus alles, was ohne Gesang ist. Das ist halt der Beat.
Ja.
Ne? Und Beats umzusetzen bedeutet dann nicht nur einen Rhythmus umzusetzen, sondern dann, ja, wie gesagt, so ein ganzes Ding umzusetzen. Nee, aber wenn man, wie war nochmal die Frage, rhythmisch?
Wie hast du es bei Sido umgesetzt auf der Bühne?
Umgesetzt, sehr straight. Also wir mussten auch diese Beats 1:1 umsetzen. Das heißt, alle Instrumente haben genau das gespielt, was auf der Platte zu hören war.
Okay. Du hast auch die Samples dann bekommen.
Durfte dann auch keine Fills selber live machen, wie das eigentlich ein Musiker dann bei Live-Umsetzung immer macht. Bringt dann halt noch eine eigene Note rein oder eigene Fill-Ideen oder man versucht das Ganze lebendiger zu machen, ne? So als Band. Ne? Dann soll man hier ein Solo rein, dann soll da mal, keine Ahnung, ein besonderer Lauf noch rein, eine Melodie, ein paar Kicks, ein paar Hits und sowas. Das wurde dann jetzt erstmal nicht so zugelassen. Es sollte alles wie auf Platte klingen. Das gibt es oft bei Bands oder Produktionen, dass die das gewünscht wird, es soll genau klingen wie auf Platte. Bitte keine Extras. Und das unterstützt auch noch mal mehr so diesen Produzentenansatz. Ne? Es ist Produzentenmusik geworden. Und der Instrumentalist wird so ein bisschen immer mehr ausgeklammert.
Ja. Und jetzt in deinen aktuellen Sachen bist du mit zwei Kombos vor allem am Start. Das eine bist du selber als Ein-Mann-Kombo, Sticks on Speed.
Ja, genau. Ich habe quasi ein Live-Drum-Bass-Projekt ins Leben gerufen, wo ich mit meinem Ableton-Programm Ableton Live quasi die Musik programmiert habe und die ganzen Loops und Samples und dann dazu die Drums live spiele.
Auf einem
elektronischen auf einem elektronischen Drumset und die ganzen Samples dann mit dem E-Drumset spiele. Keine Akustik-Trommeln mehr.
Genau, und das ist das, was ich dann vorhin schon angeteasert habe, als das, was ich immer sehr beeindruckend finde. Du spielst vor allem mit den Füßen ganz viel. Kannst du dazu was sagen und vielleicht auch erläutern, was für Techniken du da hast?
Also das traditionelle Drumming besteht ja eigentlich daraus, dass man mit dem rechten Fuß die Kickdrum spielt. Und mit dem linken Fuß spielt man immer die Hi-Hat-Maschine. Dann gibt es natürlich noch Abwandlungen, wie zum Beispiel bei den Metal-Drummern. Ne? Die haben dann teilweise, oder die haben ein Double Bass nennt sich das. Das heißt, jeder Fuß spielt eine Kickdrum, damit man natürlich mit zwei Füßen noch schnellere Figuren spielen kann. was übrigens auch schon früher bei den Jazz-Drummern vorkam, Double Bass Drums. Ja. Ne? Da hatte Gene Krupa zwei Bass Drums nebeneinander oder so. Ne?
Ganz klar, also das sollte man ganz wichtig mal zu erwähnen, dass man nicht denkt, jetzt irgendwie, dass Dave Lombardo das erfunden hat. Aber ja, also ist so, absolut. Also,
das gab es schon früher bei den Jazz-Drummern. Aber wie gesagt, also das ist dann die Fußtechnik, die man von den Metal-Drummern eigentlich primär kennt, dass beide Füße eine Kickdrum spielen und dadurch sehr schnelle Figuren gespielt werden. Und ich hatte dann irgendwann mal auch, oder ganz unabhängig davon, ich hatte die Idee mal, dass man vielleicht mit den Füßen noch mehr machen könnte, indem man zwei Pedale nebeneinander stellt, also bei einem Fuß, an einem Fuß zwei Pedale so nebeneinander stellt, dass man den quergestellten Fuß hin und her bewegt, wie eine Wippe, und mit der Fußspitze ein Pedal spielt und mit der Ferse ein Pedal spielt. Ja, und dann hat man quasi an einem Fuß zwei Pedale. Und wenn man das bei beiden Füßen macht, hat man quasi vier Pedale, die man unabhängig voneinander bewegen kann, mit jeweils den Fußspitzen und der Ferse. Da habe ich lange dran geübt. Da hat man halt noch mehr Möglichkeiten. Diese Fußtechnik, die nennt sich Heel-Toe-Technik. Oder ich habe ihr mal meinen eigenen Namen gegeben, die Spider-Paddle-Technik.
Ja. Ich kenne es als Hacke-Spitze-Technik auch vom...
Genau, Hacke-Spitze-Technik ist ja Heel-Toe. Genau. Ne? Das ist einfach die englische Übersetzung, Heel-Toe. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, dass man so viele neue Möglichkeiten hat. Also für mich war das irgendwie so ein Aha-Erlebnis, wie damals wahrscheinlich als drei Drummer oder ein Drummer merkte, ich kann mir diese drei Instrumente jetzt zusammenstellen und die als Einzelner bedienen, ne? Als ich das Drumset so zusammenkam, habe ich gemerkt, boah, da geht ja richtig was. Und hab dann so richtig viel Zeit investiert, das zu üben.
Und was ich so toll finde, und das geht in so vielen Artikeln, auch im Wikipedia-Artikel, dann unter hinsichtlich des elektronischen Drumsets, dass das natürlich eine eigene Klangästhetik und eigene Möglichkeiten mit sich bringt. Also es wird vielfach, ich glaube auch bei Wikipedia, so ein bisschen so dargestellt, als wäre das Drumset eigentlich dann nur das elektronische Drumset nur das Übeschlagzeug. Vorteil ist, es ist leiser, du kannst es über Kopfhörer hören. Und das, was du rauskitzelst, und das ist, finde ich, ja eigentlich auch das, was dann so ein E-Drumset, ich sag mal, seine Berechtigung als Instrument gibt, jenseits dessen, dass es ein Übelschlagzeug sein kann. Du kannst dir x-beliebige Sounds auf die einzelnen Pads legen. Ja. Und dadurch kriegt es, finde ich, eine eigene Klangästhetik, einen eigenen Sound, den man mit einem natürlichen akustischen Drumset ja gar nicht mehr hinkriegen könnte.
Ja, das war auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, mit den E-Pedale mir an die Füße zu packen, weil die Technik habe ich erstmal angefangen mit der akustischen Drums halt. Ja. Dann hatte ich an den Füßen halt eine Kickdrum, an der Ferse eine Kuhglocke, an einer anderen Ferse auch eine andere Kuhglocke und dann noch die Hi-Hat. Und dann hatte ich aber immer nur diese vier Sounds und irgendwann wollte ich dann auch mal komplett andere Sounds auf die Füße legen, ohne dass ich dann extra immer Trommeln umbauen muss. Und deswegen hat sich dann diese flexible Variante mit den E-Pads natürlich angeboten. Aber generell ist natürlich das E-Drum-Set auch deswegen hat eine gewisse Berechtigung und wird ganz viel auch in akustische Sets eingebaut. Das, wie ich schon eben gesagt hatte, das nennt sich Hybrid-Set dann. Weil halt durch die Hörgewohnheiten der modernen oder der neuen Musik, Hip-Hop-Musik, Trap-Musik, elektronische Musik, Techno, Drum and Bass, Dubstep, was auch immer, sind ganz neue Drum-Sounds gefragt. Du kannst zum Beispiel einen Techno-Kick-Drum, ne, die kannst du mit einer Akustik-Kick nicht spielen. Ja. Ne? Wenn du einen Techno-Rhythmus als Drummer umsetzen musst und den mit einer Akustik-Kick spielst, dann hast du halt keine in dem Sinne keinen authentischen Techno-Sound, sondern hast du einen Disco, so. 70er-Disco-Sound, ne, wenn du dann das mit den akustischen Sounds spielst. Ja. Ne? Weil einen 808 Handclap, den kannst du halt nicht akustisch nachbilden.
Ja.
Ne?
Nicht
oder
mal mit,
eine 808-Kick oder elektronische Kickdrums. Gutes Beispiel übrigens auch dafür ist der Amen Break. Ne?
Oh in ja, bekannter gesampelter Break.
Der meistgesampelte Break.
Ne? Haben wir eine Hip-Hop-Folge?
Wir haben eine Sampling-Folge mal gemacht, da ist es drin.
Da ist es drin, ja, genau.
Genau.
Ja.
Der Amen Break. Also ich benutze ihn sehr viel bei meinem Sticks on Speed Set, so in, um Fill-Ins zu machen.
Ja.
Und dieser Amen Break ist ja ein Break, eine Stelle, die von einem Akustik-Drum-Set gespielt wurde. Ne? Aber wenn die jetzt gesampelt wird, ist das trotzdem eine eigene Klangästhetik, die man so mit einem Akustik-Drumset eigentlich gar nicht reproduzieren kann.
Weil es ja quasi auch schon damals zum einen produziert wurde, das heißt wahrscheinlich auch schon durch ein paar Effektketten gelaufen ist.
Genau,
und dann ist es auf der Schallplatte drauf und das Sample, was man allgemein kennt, ist dann ja von der Schallplatte gezogen. Das heißt, du hast auch nochmal die Schallplatten-Soundästhetik mit da drauf.
Genau, also und wenn du den dann live umsetzen müsstest und dann aber, wie der Drummer das dann damals gemacht hat, einfach ein akustisches Ridebecken nimmst, eine Snare-Drum, vielleicht die versuchst, in die Richtung zu stimmen, kann es trotzdem niemals diesen brachialen Klang erreichen, den diese Sample-Sounds rüberbringen bei den Aufnahmen, die du dann vorgesetzt bekommst oder die du umsetzen musst. Deswegen ist das zum Beispiel auch prädestiniert, um das Electronic-Set einzubauen live.
Total. Cool. Und neben Sticks on Speed, wer dich regelmäßig live erleben möchte, du bist dienstags immer mit der Swag Band beim Swag Jam im Badehaus in Berlin. Ja. Das ist ein ganz klassischer Hip-Hop-Jam. Mhm. Ihr seid da die Begleitband, wechselnde Leute auf der Bühne.
Genau, wir machen, also es ist eine Open-Mic-Jam-Session. Das heißt, wir als Band bleiben stehen und jammen zusammen mit den Rappern, verschiedenen Sängern, die auf die Bühne kommen. Es geht um improvisierte Musik und improvisierte Beats. Das heißt, wir spielen da auch jetzt keine Covers oder wollen Songs nachspielen, sondern es geht wirklich um den Moment, der auf der Bühne passiert. Und wir haben uns da in den letzten 10-11 Jahren auch eine Community zusammengespielt, eine Family, die da regelmäßig kommt und sich auch darauf einlässt, dass man jetzt wirklich aus dem Moment heraus da improvisiert und Texte und Gesangslinien erfindet. Und das ist ein sehr schöner Vibe da.
Cool, wir verlinken dich auf jeden Fall Social Media mäßig und so weiter. Ihr kommt über uns auf Jans Seiten. Ansonsten, wenn man Jan, Sticks, Pfennig, Sticks immer mit X.
Sticks mit X, genau. Sticks on Speed auch mit X.
Genau, wenn man das googelt, dann findet man dich auf jeden Fall.
Sehen.
Ich würde jetzt ein bisschen rappen.
Kannst du dem Rody mal sagen, er soll Jans Mikrofon nochmal einstellen?
Okay, sag ich ihm.
Rody. Ja.
Nee, oben ist oben hält super.
Gut. Kannst du den Rody wieder wegschicken. Was wolltest du?
Ich würde das jetzt hier so ein bisschen rappen, weil ich glaube, wir sind vom 19. Jahrhundert bis in die Jetztzeit eigentlich reingegangen und haben total viel gesprochen über Schlagzeug, übers Drumset.
Ja, wir haben die Jazz-Ära noch gar nicht so erwähnt.
Wir haben wenig über Jazz gesprochen, das stimmt.
Wie gesagt, es ist immer das Gleiche, Jan. Wir können das ganze Jahr quasi Podcast über das Drumset machen. Und was wir hier sozusagen versuchen, ist quasi so eine Art Aufschlag und irgendwie so ein Reinrutschen. Aber wir machen dann auch, wir machen ja schon jetzt einen Lieder-Podcast zusammen mit Maria und Benjamin über ein Jahr. Jetzt machen wir mit Jan jedes Jahr, jeden Monat auch eine neue Drum-Folge und reden dann nur über die Snare
die ganzen Ableger vom Musikgespräch.
Genau.
Oder Jan, du kannst selber mal einen Drumming-Podcast
machen. Genau, mach doch mal einen Drumming-Podcast. Ja, genau, da kannst du dann...
Wir geben auch Coachings zu How to Podcast.
Ja, genau. Kostet 100 Euro die Stunde.
Ich würde quasi für alles Weitere... Also,
wolltest du noch was sagen? Oder?
Nee, ich würde das jetzt hier rappen, den Umschlag drum packen.
Bitte, mach.
Und quasi dann nur noch Fußnoten nach draußen geben, nämlich einmal kurz die Literaturschau geben.
Genau,
was gibt's für geile Bücher?
Ich wollte noch ein bisschen Werbung für Swag-Drumming machen. Ja?
Genau.
Ich habe noch eine ganz tolle, blöde Frage eigentlich.
Und Höraufgaben auch noch, also Hörbeispiele auch noch einfach verlinken. Wir machen immer eine Spotify-Playlist und da kann alles rein, was wir hier natürlich dann nicht unterbringen können.
Ja, genau. Wir haben jetzt kaum Titel genannt, richtige Titel.
Das stimmt. Nur so ein paar Sachen. Vielleicht gehen wir erst.
Als kleine Fußnote. Vorhin habe ich ja mal kurz drüber geredet, über diesen Effekt, den, wenn Beatmaker ganz interessante und verquere Schlagzeugrhythmen programmieren und wir Schlagzeuger dann nicht versuchen umzusetzen oder uns Konzepte dafür überlegen müssen, wie man sowas dann umsetzt, üben könnte, dass man das überhaupt spielen kann. Da fällt mir ein Titel ein, den ich sehr interessant finde und den ich gern auch mal als Beispiel für solche Sachen nennen würde. Und zwar, der Künstler heißt Eloquent und der Song Recurrent Dream hat mich so ein bisschen auch inspiriert dazu, diese typischen Sachen, dieses Drumming, Standard-Drumming, was man gelernt hat bei seinem Lehrer, aufzubrechen und Sachen anders zu spielen, weil die halt von als Vorgabe irgendwo als Inspiration von Beatmakern und Produzenten so programmiert wurden, wo dann wieder die Richtung hingeht, dass der Produzent nicht versucht, Schlagzeuger nachzubilden in seinen Produktionen, sondern umgekehrt.
Landet in der Spotify-Playlist auf jeden Fall.
Wollen wir jetzt erst die Spotify-Playlist füllen oder erst die Literatur?
Ich würde sagen erst Literatur, weil das ist schnell abgehakt.
Hau rein.
Also,
abgesehen mal von Jan.
Genau, wir legen euch sehr ans Herz von Jan deine beiden Bücher Swag Drumming Teil 1 und Teil 2. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, weil wir das Glück haben, dich als Autor hier zu haben, was ist das Swag Drumming-Konzept in drei Sätzen?
Also das Swag Drumming-Konzept bedeutet ein Konzept, womit man gerade Beats, die auf 16. geraden 16. beruhen, in ein In-Between-Feeling zu übersetzen. Das ist quasi eine Übersetzungsmethode für gerade Rhythmen in ein In-Between-Feel, das auf Quintolen und oder Septolen basiert. Und dieser Übersetzungsschlüssel, der wird in dem Swag Drumming 1 für Quintolen umfänglich besprochen. Und in Swag Drumming 2 kommen dann die Septolen noch dazu. Dann wird ein Übersetzungsschlüssel für 16. auf Septolen behandelt. Ja, wie kann ich das am besten beschreiben? Wir sind gewisse rhythmische Figuren von unseren geraden Rhythmen gewohnt, von unseren 16. Rhythmen. Die kennt jeder, die fühlt jeder. Und wie kann man diese Rhythmen jetzt in ein anderes Feeling übersetzen?
Wer dem ein bisschen weiter nachgehen möchte, wir verlinken euch die Bücher Swag Drumming 1 und 2 in unserer Literaturliste. Und haben ansonsten auch noch geschaut nach weiteren musikwissenschaftlichen Sachen. Und wissenschaftliche Literatur ist tatsächlich relativ wenig vorhanden. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Kick It. Ich habe die Encyclopedia of Percussion erwähnt, die würde ich in die Literaturliste packen. Dann gibt es das große Kompendium, wie ist das? Cambridge Companion of the Drum Set. Ist es Cambridge?
So, ja, ich glaube so. Hm?
Und dann, wird es irgendwie langsam auch schon mau. Ich finde eine Sache noch ganz interessant, packe ich euch auch rein, von Bill Bruford, Uncharted Creativity and the Expert Drummer, wo er der Frage nachgeht, was bedeutet denn Kreativität und wie wird das im täglichen Leben von SchlagzeugerInnen denn letzten Endes umgesetzt? Eine Sache, die ich vielleicht mit auf die Literaturliste packe, die zwar nicht direkt das Schlagzeug behandelt, aber ein Buch über Rhythmus darstellt, was ich finde bis heute eines der deutschsprachigen besten musikwissenschaftlichen Bücher zu Rhythmus ist es von Martin Fleiderer, sein Buch mit dem schönen Namen Rhythmus. Hast du noch Literatur, Daniel?
Also ich kann jetzt mit meinem rudimentären historischen Wissen hier zu dieser geballten Ladung an Fachwissen von Jan, kann ich gar nichts mehr, ich könnte jetzt was von Ringo Starr erzählen oder so, oder das wärst wahrscheinlich eher du, aber ich kann dazu wenig beitragen. So, ich wollte jetzt noch so ein bisschen rumpalabern und die Sendung schließen.
Na, dann lass uns doch ein bisschen rumpalabern und gucken, was es noch für wichtige Hörbeispiele gibt. Favorite Drum Tracks.
Genau, Favorite Drum Tracks, du fängst an. Also beziehungsweise fangen wir an mit Favorite Drummer.
Boah, das kann ich nicht sagen.
Boah, aber hast du einen Lieblingsdrummer?
Habe ich einen Lieblingsdrummer?
Also hast du wirklich so, also bei mir zum Beispiel, ich habe hier diese Liste vor mir und natürlich fällt mir das dann ein, so ich mag sehr den Kram auch, wie sage ich, ich höre ja auch gerne Hip-Hop und ich höre auch gerne Heavy Metal und ich mochte, wie gesagt, immer, jetzt unabhängig davon, mir geht es nicht um Virtuosität, ich mochte immer in der Tat, was Dave Lombardo gemacht hat bei Slayer, so, obwohl das natürlich sozusagen irgendwie so die Anfänge des Thrash-Metal ist. Ich fand, wo er jetzt auch gestorben ist, da haben sich ja die Geister ein bisschen geschieden bei uns beiden. Ich fand Charlie Watts immer sehr, sehr besonders in seiner Rolling Stones Art. Ich fand, weil wir hier diese Liste haben von den Rolling Stone Magazine, wo Nummer 1 in der Tat John Bonham Led Zeppelin ist, wo ich suche schon die ganze Zeit einen Track von Led Zeppelin, John Bonham, was man auf die Liste machen könnte.
Keine Ahnung. When the Levee Breaks hat am Anfang dieses komische Schlagzeug.
Können wir machen.
Intro.
Aber jedenfalls, was ich wirklich, wenn ich mir diese Liste anschaue, was mich am meisten geprägt hat, ist in der Tat The Meters. Also Zigaboo Modelist, Joseph, der irgendwie so diesen ganzen Funk-Apparat irgendwie mehr oder weniger erfunden hat. So, also das ist für mich eigentlich, wenn es um Drumsets geht, somit so die prägendste Geschichte hier. Ich finde die Liste hier so ein bisschen schwierig.
Ja, ist ja oft so.
Ich verstehe nicht, warum Dave Grohl hier unter den Top 50 ist.
Naja, Nirvana-Drummer.
Ja, nun.
So, da kann ich ja. Also, Phil Collins kann ich ja verstehen noch, aber anyway, hast du noch was beizusteuern?
Also ich tue mich enorm schwer natürlich mit sowas, weil
ich hab's jetzt
dann,
ja
dann geht es ja um die Frage, ne, was bewertest du? Ich habe mal überlegt, wen ich denn jetzt dieses Jahr live gesehen habe. Und ich habe dieses Jahr in Berlin Warpaint live gesehen. Und die haben eine geile Schlagzeugerin, Stella Moskawa. Ich musste den Namen gerade aber nachgucken. Und in diesem ganzen Live-Konzert stach die enorm raus. Die unglaublich groovy und unglaublich leicht trotzdem in so einem Pop-Rock-Ambiente spielt. Das hat viel Spaß gemacht. Das war so eins der Konzerte in den letzten paar Jahren, wo ich war und gedacht habe, so, oh, da sticht das Schlagzeug positiv hervor. Man hat das ja manchmal, dass dann Leute, die auf irgendeinem Instrument besonders gut sind, dann hervorstechen. Sie war super cool. Aber die wird nicht in der Liste sein.
Nein, das sind so Werturteile. Und ich habe es ja auch mal, ich hab mich jetzt ja eher historisch orientiert, aber es sind so Werturteile, die man dann so manchmal fällt, wo man gar nicht so richtig weiß, wo es herkommt. Ne? Weil man halt wirklich irgendwie auf dem Live-Gig steht und sich so die Geschichte ansieht und dann sagt man so, der Drama ist gut. So, ne? Aber man kann gar nicht so wirklich irgendwie sagen, warum jetzt der Drummer dir so ins Auge sticht, also dann versucht man das immer so ein bisschen zu umschreiben und sagt, wie du sagst, er ist irgendwie auch cool auf dem Beat oder hat halt irgendwie eben nicht cool auf dem Beat oder wie auch immer, aber es gibt so Ästhetiken, das sind ja auch persönliche Sachen, da können wir jetzt wieder Anna einladen von der letzten Folge, wo wir über Musikpsychologie gesprochen haben, die man halt eigentlich gar nicht so dich ergründen kann, so. Aber manchmal kommt sowas mit, der, ne? Also ich habe jetzt ja auch nur gesagt, dass Sigebu für mich einfach prägend war, so, wenn es um solche Kanonisierungen geht. The Meters. Ich suche ein schönes Stück raus. So, was hat dich denn auf den Trichter gebracht, Drummer zu werden? Ich meine,
oh, das weiß ich noch.
Ja, das dachte ich mir. So,
als Kind habe ich die Sendung Super Drumming gesehen. Das war mal in der ARD oder ich glaube ARD war es. Super Drumming in den 80ern.
Geil.
War so eine Sendung von Pete York initiiert, wo er in Saarland irgendwie in so eine Stahlhalle da irgendwie Top-Drummer eingeladen hatte, der damaligen Zeit wie
Pete York.
Pete York hat das initiiert.
Der hat mit Helge Schneider auch gespielt, oder?
Auch.
Der
Pete York. Ja. Also, ja.
Der Pete York.
Ja, 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 genau.
Der hat da so, oder er war mit
ja, einem
der Macher, Top-Drummer zusammengeführt, die da Stücke spielten, alle möglichen Stücke der Fusion-Ära und so. Und da richtig abgemetert haben. Es ging viel um Drum-Soli in Verbindung mit Stücken. Und es war eine sehr unterhaltsame Sendung. Gab es auch Sampler-CDs von...
Sowas auf dem öffentlichen, im öffentlichen Rechtlichen noch.
Ja,
musst du mal überlegen, in den 80ern. Krass, die haben ja aber auch Schach übertragen damals, weißt du?
Das war, musst du dir mal angucken.
Ja, ich...
jedenfalls.
Dem Bildungsauftrag nachgekommen.
Als ich das da gesehen habe, da dachte ich so, ach, ich möchte Drummer werden.
Wie alt warst du da?
Da war ich irgendwie, keine Ahnung, so 4, 5... 6.
Ah, krass. Und wann hast du angefangen mit Schlagzeugspielen dann?
Ich habe mit 10 erst angefangen, so
okay,
mit dem Dreh. Ja. Auf jeden Fall war das so für mich so das Aha-Erlebnis. Ne? Ey, ich möchte unbedingt Drummer werden.
Cool.
Ja, Super Drumming.
hast du einen Drum-Track, der auf die Playlist drauf soll? Vielleicht was Aktuelles, wo du sagst, das Drumming ist cool.
Was dir in den Kopf einfällt? Einfach was schießt dir in den Kopf?
Ich bin auf Drum and Bass und das wäre jetzt hier nicht beispielhaft.
Ja.
Weil es produziert ist, meinst du?
Ja, es ist sehr produziert eigentlich. Wenn es jetzt so historisch und musikalisch würde ich wirklich erstmal so Funk and Soul dann denken. Ne? Tower of Power wird mir jetzt spontan einfallen, mag ich sehr gern. Soul Vaccination, ein Groove, der mich sehr beeindruckt hat und den ich auch schon viel mit meiner Band Funk Delicious selber gespielt habe. Soul Vaccination von Tower of Power.
Cool, landet drauf.
Schöne Nummer, auch sehr timing-schwankende Nummer, also bei der beim Album. Recording, ja. Und die Nummer habe ich übrigens auch schon verswaggert mit meinem Swag-Drum-Konzept. Gibt es auch ein Video auf YouTube zu. Da habe ich die quintolische Version davon gespielt.
Ja, cool.
Und mir auch den Backing-Track oder die Drumless-Version davon quintolisiert. Ja, stimmt. Habe ich ja auch schon eine quintolische Version.
Ja, nicht schlecht. Passt doch dann. Landet auf der Playlist.
Groove, ja. Auch eine Funk-Kurve.
Du dich jetzt schon geoutet? Nee.
Na, ich hätte jetzt von Warpaint was draufgepackt. Okay, ich guck noch mal nach einem interessanten. Ansonsten.
Das war's.
Runde Folge.
Wieder mal.
Fantastisch.
Ja.
Beste Drumset-Folge,
beste Drumset-Folge, die wir jemals aufgenommen haben.
Wir wünschen euch alles Gute da draußen. Schaltet wieder ein. Auf Kurzwelle.
Genau, aber jetzt heißt es wieder abschalten, würde Peter Lustig sagen.
Ihr da draußen macht's gut, hört Podcasts und wir hören uns im Dezember.
Tschüssi.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.